Ja, was hatte Paulus geschrieben im Kapitel 2 letzte Woche? In Wirklichkeit habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das ist so stark, das ist so groß und das ist vielleicht die beste Beschreibung eines christlichen Lebens, die es einfach gibt. Christus in mir. Und wir haben ja Paulus jetzt schon so ein bisschen kennengelernt, diesen emotionalen Typen. Und ich muss sagen, er ist mir sympathisch. Bei Paulus, da weißt du, wo du dran bist. Und es bricht am Anfang des Galaterbriefs aus ihm heraus. Das könnt ihr doch so nicht machen. Und dann fängt er seine ganze Wutrede an und kommt dann im Kapitel 2 zu diesem Punkt, Christus lebt in mir. Und was glaubt ihr, was passiert jetzt, nachdem er eigentlich den Punkt gefunden hat? Glaubt ihr, dass es jetzt etwas versöhnlicher fortgeht? Dass es etwas ruhiger wird bei Paulus? Ja, ich spanne euch lange auf die Folter. Wir schauen rein und lesen aus Galater 3 ab Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch mal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Ach, ihr unverständigen Galater, das hört sich so brav an. Mich würde interessieren, was da in der ersten Version des Galaterbriefs, die vielleicht nie abgeschickt wurde, stand. Es gibt einen Kinderchor, wo meine Kinder auch mitmachen und viele Kinder hier aus der Gemeinde. Und da gibt es ein Paulus-Musical und da fängt das an mit, ihr Galater, wie konntet ihr nur so blöd sein? Und dann kommt einer und sagt, das kannst du nicht schreiben, Paulus. Und dann kommt die unverständigen Galater, keine Ahnung, ob es so wirklich war, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass das ist, was Paulus meint, als er hier loslegt. Und das ist sein Kernanliegen, das wir schon in den ersten zwei Kapiteln gehört haben und was auch hier wieder der Punkt ist. Er kommt immer wieder zu diesem Punkt zurück, zu dem Gesetz und zur Frage, was die Einhaltung des Gesetzes mit dem Glauben zu tun hat und wodurch wir gerettet werden. Und er sagt immer wieder diese Formel. Matthias hat sie vor zwei Wochen gesagt und es steht ja auch, also das ist ja das, was er auch geschrieben hat. Jesus und Glaube ist gleiche Rettung. Es gibt kein X. Es ist nicht Jesus plus Glaube plus X, sondern es ist nur Jesus plus Glaube. Letzte Woche haben wir dann diesen wunderschönen Teil gehört mit dem Christus lebt in mir. Ich bin gestorben, Christus lebt in mir. Das ist die große Verheißung und die Realität in einem christlichen Leben. Falls du diese Predigten verpasst hast, weil du nicht da warst oder weil du mal zwischendurch weggedämmert bist, keine Ahnung, du kannst sie nachhören auf unserer Homepage. Mach das gerne. Ist völlig kostenlos, aber nicht umsonst. Und wenn du schon länger hier bist oder vielleicht auch in einer christlichen Familie aufgewachsen bist oder wo auch immer, dann hast du das schon vielleicht oft gehört mit der Freiheit von dem Gesetz, dass wir nicht mehr dem Gesetz unterworfen sind. Und als ich noch ein junger Mann war, dann muss ich sagen, ja, so ist es, muss man sich den Realitäten stellen, aber da war das für mich immer so ein bisschen komisch, wenn ich das gehört habe, weil das hört man ja gerne. Wir sind befreit vor dem Gesetz, hört sich ja irgendwie cool an. So, aber auf der anderen Seite, so zu Hause, also gab es schon irgendwie Regeln. Vielleicht wurden die jetzt nicht so Gesetz genannt, aber es gab schon Regeln und da wurde eigentlich auch schon erwartet, dass man sich dran hält. Und ich bin in einem wirklich liebevollen christlichen Elternhaus groß geworden und meine Eltern haben mir sehr viel Gutes getan, aber dass es jetzt da keine Regeln gab, das konnte ich nicht sagen. Sie hatten schon so im täglichen Alltag ziemlich genaue Vorstellungen, wie so Dinge gehen und wie nicht. Heute würde ich sagen, völlig normal. Damals habe ich es manchmal ein bisschen anders gesehen. Aber auch so die Christen, mit denen ich sonst so zu tun hatte, nicht nur meine Eltern, da war schon ziemlich klar, was so geht und was nicht geht. Und das war für mich so ein Widerspruch, diese beiden Pole zu sehen. Was heißt das denn jetzt, Gesetz? Ja, da sind wir frei von, auf der anderen Seite, aber es gibt Regeln, es gibt Vorstellungen, was so gut ist und was nicht. Und das ist das, wo ich mit euch heute auf die Spur kommen will. Wie passt das denn zusammen oder in welchem Verhältnis steht denn die Erlösung durch den Glauben an Jesus auf der einen Seite und die Tatsache, dass in der Bibel sehr viele Regeln benannt sind und die Bibel sehr viele Regeln auch und Vorschriften enthält. Und ich möchte das so mit euch zusammen tun, mit vier Punkten. Nämlich erstens, was ist eigentlich das Gesetz, das Paulus hier meint? Zweitens, wo ist das Problem mit dem Gesetz? Drittens, wozu denn dann das Gesetz überhaupt? Und viertens, was bedeutet das für mich? Erster Punkt, was ist denn überhaupt das Gesetz? Was meint Paulus, wenn er sagt, wir sind frei von dem Gesetz? Machen wir uns nochmal klar, was den Juden und den ersten Christen so zur Verfügung stand, als dieser Brief geschrieben wurde. Nur das Alte Testament. Ich habe es hier mal angezeigt, das besteht aus so ziemlich vielen Büchern. Und das haben die Juden damals eingeteilt in drei Gruppen, nämlich erstens die Tora. Das ist das, was sie eigentlich auch als Gesetz bezeichnet haben. Dann die Prophetenbücher, das finden wir hier unten. Und der dritte Bereich waren die Geschichtsbücher und sonstigen Schriften. Und in diese Dreiteilung haben sie gelebt. Und mit dem Gesetz haben sie eigentlich die ersten fünf Bücher Mose gemeint. Hast du schon mal gelesen, die ersten fünf Bücher Mose, so von vorne nach hinten durch? Ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren hat mir mal so ein Projekt hier in der Gemeinde, in einem Jahr durch die Bibel. Und da war das so, an fünf Tagen die Woche, wenn du da mitgemacht hast, konntest du lesen, immer einen Abschnitt aus dem Alten Testament, einen Abschnitt aus dem Neuen Testament. Und wenn du dabei geblieben bist, über das ganze Jahr, bist du einmal durch die komplette Bibel durchgekommen. Und als wir losgelegt haben im Alten Testament, wo haben wir angefangen? Natürlich vorne, das liegt ja auch nah, mit den ersten fünf Büchern Mose. Und dann fängst du an mit dem ersten Buch Mose. Und das ist eigentlich schon so noch recht spannend. Da geht es los mit der Schöpfungsgeschichte, Sintflut, Abraham, Isaak und Jakob, Josef und so weiter. So viele Geschichten, die man klassischerweise schon im Kindergottesdienst gehört hat. Zweite Buch Mose geht auch noch spannend los. Auszug aus Ägypten, also da geht es mit Mose los, ja, Auszug aus Ägypten mit dem Volk. Berg Sinai, 18 Kapitel, Spannung. Und dann geht es los mit dem eigentlichen Gesetz. Und ehrlich gesagt, also als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, was da alles geregelt wird. Also diese Stiftshütte, ja, das, also Stiftshütte war der Tempel to go, quasi damals für das Volk Israel. Und mit was für einem Hang zum Detail diese Stiftshütte da beschrieben wird, also ehrlich, ermüdend war das. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Mitleser wir im zweiten Buch Mose schon verloren haben. Wir haben keine statistischen Erhebungen gemacht, war vielleicht auch besser so. Aber vielleicht hast du durchgehalten und hast gedacht, so, jetzt habe ich das zweite Buch Mose geschafft, jetzt geht's wieder aufwärts und dann schlägst du das dritte Buch Mose auf, das heißt Levitikus, und dann stellst du fest, ein ganzes Buch in der Bibel, voll nur mit irgendwelchen seltsamen Regeln. Kostprobe gefällig, dritte Mose, 13, ab Vers 40. Und dann, wenn bei jemandem sein Kopf kahl wird, ist er ein Glatzkopf. Rein ist er. Und wenn sein Kopf an der Vorderseite kahl wird, ist er stirnglatzig, rein ist er. Und wenn an der kahlen Stelle hinten oder an der Stirnglatze ein weißrötliches Mal ist, dann ist es Aussatz, der an seiner kahlen Stelle hinten oder an seiner Stirnglatze ausgebrochen ist. Und das war noch eine lustige Stelle. Also es ist in Wirklichkeit schwer durchzukommen. Und wenn Paulus das mit Gesetz meint, dann kann ich gut verstehen, dass er das über Bord werfen will. Und aus heutiger Sicht, man muss sagen, es ist wirklich sehr unverständlich und man kann es schwer verstehen. Aber damals halt nicht. Es beschreibt das, was das ganz normale Leben für die Juden war. Und es ist unbestreitbar, dass Gott dieses Gesetz ja auch gegeben hat. Die Opfervorschriften und die Reinheitsgesetze, alles das, was wir heute nicht verstehen. Aber es ist natürlich auch noch viel mehr darin. Und zu Paulus Zeit war das war das was, womit die Leute was anfangen konnten. Da gab es den Tempel ja noch in Jerusalem. Du konntest hinfahren, du konntest das ganze System sozusagen noch in Action sehen. Und es wurde praktiziert und die Leute sind hingegangen, haben diese Opfergaben und so was alles gebracht. Also, was war jetzt das eigentliche Problem? Was die Juden damals von Gott schriftlich wussten, ist viel größer als das Gesetz im engeren Sinne, das, was wir jetzt hier behandelt haben, diese kleinteiligen Gesetzesvorschriften. Und nicht umsonst hören unsere Kinder heute im Kindergottesdienst wahrscheinlich keine Geschichte darüber, wo du hingehen musst, wenn du einen Furunkel hast, um es zu begutachten lassen, ob es irgendwie Aussatz ist oder nicht. Sondern was hören sie aus dem Alten Testament? Was machen wir mit ihnen? Wir machen die Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben. Und das machen wir nicht ohne Grund. Die 5 Bücher Mose, sie zeigen den Weg Gottes mit Menschen wie Abraham. Der hatte nichts von einer Bibel. Der hatte nichts, worauf er sich beruhen konnte. Aber er hat trotzdem Gott gefunden, weil er nach ihm gesucht hat. Und er ist losmarschiert, ohne Garantien, nur mit Vertrauen auf Gott. Und hat sein Land, seine Wohnung verlassen, ist ausgezogen in ein neues Land. Und Mose, ja, ein Mann mit Fehlern, ja. Aber ein Mann, der Gott gefolgt ist, der das gemacht hat, was er gesagt hat und der auch im Vertrauen auf ihn losgegangen ist, der Fehler gemacht hat, aber er hat Gnade gefunden vor Gott. Oder wenn du weiterschaust, die Psalmen mit ihrer Schönheit, mit ihren Fragen, mit ihren Emotionen, mit ihrer Freude, mit ihrer Trauer, mit ihrer Klage und die Propheten. Das, was die Juden damals hatten zur Zeit, als der Galaterbrief geschrieben wurde, das war viel mehr als das Gesetz. Und was war passiert? Die Menschen hatten aus dem Liebesbuch Gottes ein Gesetzbuch gemacht. Das war das Problem. Sie hatten aus einem Gott, der unser liebender Vater ist, der freundlich auf uns schaut, der mit uns Kontakt haben möchte, aus dem hatten sie einen Buchhalter gemacht. Ja, nichts gegen Buchhalter, ja. Aber sie hatten aus diesem Gott, der zugewandt ist zu uns, jemanden gemacht, der kleinlich Regeln kontrolliert. Und der die Verletzung dieser Regeln hart bestraft. Und man kann jetzt, und das ist vielleicht die tiefste Tragik dieser ganzen Situation, man kann jetzt noch nicht mal sagen, dass sie das gemacht hätten mit bösen Absichten. Sie wollten ja das tun, was Gott sagt. Sie wollten sich ja daran handeln. Sie wollten es tun. Das Rechte tun. Aber statt die Erlösung und die Vergebung in der Beziehung zu ihrem Gott zu suchen, haben sie eigentlich versucht, sich selbst zu erlösen. Weil sie haben die Regeln eingehalten und deswegen, oder sie haben versucht, die Regeln einzuhalten, sie haben sie ja nicht wirklich komplett eingehalten, aber sie haben versucht, die Regeln einzuhalten und deswegen haben sie gesagt, Gott muss mir gnädig sein. Und sie haben das verwechselt, für was das Gesetz gedacht war und haben es benutzt, um die Errettung zu erlangen, aber dafür war das Gesetz nie gedacht. Also, wenn es dazu nicht gedacht war, wozu ist es denn gedacht? Sag mir, was ist der Sinn des Gesetzes? Was ist der Sinn der Regeln in der Bibel? Und man kann das einteilen in 3 Bereiche, was wir in der Bibel finden. Das ist einmal das kultische Gesetz. Das heißt, das sind so Sachen wie diese Opfervorschriften, Priesterverordnungen und so Reinheitsgesetze. Zweitens, so das allgemeine Recht, was wir heute als allgemeines Recht bezeichnen würden, bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch und sowas, aber auch ein Teil der Hygienemaßnahmen. Und die dritte große Gruppe sind ethisch-moralische Aussagen. Zum Beispiel die 10 Gebote, habe ich jetzt nur mal so genommen, weil es das Griffigste ist, da steckt natürlich noch viel mehr drin, um die 3 Bereiche zu beschreiben. Die sind in der Bibel jetzt natürlich nicht abgegrenzt, kannst nicht sagen, erste Gruppe, erstes Buch Mose, zweite Gruppe, zweites Buch Mose oder so. Das geht natürlich nicht, sondern es geht munter durcheinander. Aber es gibt schon diese 3 Gruppen, in denen man das Ganze betrachten kann. Und schauen wir uns die mal der Reihe nach an. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, heißt es zu dem ersten Punkt, das kultische Gesetz. Das Gesetz, also das kultische Gesetz eigentlich, lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Dann lasse ich ein paar Verse aus. Ist interessant zu lesen, wenn du es zu Hause mal lesen kannst. Aber er kommt dann in Vers 10 zu diesem Punkt. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass er die alte Ordnung, also das alte kultische Gesetz, aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Also können wir festhalten, das kultische Gesetz, was damals für Israel gegeben wurde, das ist für uns heute nicht mehr gültig. Einfach deshalb, weil Jesus dieses Gesetz erfüllt hat. Er war der perfekte Priester, der das perfekte Opfer gebracht hat und uns allen für alle Mal befreit hat. Der zweite Bereich, das allgemeine Recht, da können wir heute nicht alles uns anschauen, das ist komplex und manchmal auch etwas langweilig, wie das Gesetz heute ja auch nicht jeden mit Leidenschaft erfüllt. Also was wir heute so haben, also es gibt natürlich welche, die empfinden Leidenschaft, aber nicht alle. Es sind sehr viele Regelungen. Ja, manche haben für uns heute auch keine große Relevanz mehr, einfach weil sich unser Recht, das Recht, in dem wir heute leben, anders entwickelt hat. Aber es ist auf jeden Fall in Teilen für uns fremd. Aber es ist trotzdem interessant, sich damit zu beschäftigen, weil wir sehen, dass Gott für damalige Verhältnisse ein total modernes Gesetz dem Volk Israel gegeben hat. Zum Beispiel waren Sklaven auch Menschen. Man ist jetzt für uns vielleicht heute, wo wir Sklaverei an sich auch zu Recht ablehnen, etwas seltsam. Aber für damalige Verhältnisse war das total revolutionär. Sklaven waren auch Menschen. Du konntest mit denen nicht machen, was du wolltest. Und es gab eine Zeit, wenn sie die abgeleistet hatten, dann musstest du sie wieder freilassen. Revolutionär für damalige Verhältnisse. Und auch die Hygienevorschriften. Vieles erklärt sich damals einfach dadurch, dass Seuchen sich sehr leicht ausgebreitet haben in diesem Volk oder generell damals. Und da musstest du sehr rigide sein, sonst wenn einer die Seuche gehabt hat, hatte sie ruckzuck das ganze Volk. Und das hat man versucht zu vermeiden. Und da sehen wir, dass Menschen auch Recht brauchen, ganz normales Recht brauchen, weil wenn Menschen zusammenleben, brauchst du Regeln. Sonst warten bald alle im Blut. Das zeigt auch die Geschichte an vielen Punkten. Da, wo Gesetzlosigkeit herrscht, da läuft es meistens nicht gut. Ja. Aber bei diesem Teil des Gesetzes, da geht es nicht primär um eine Liebesbeziehung. Wenn wir Regeln haben, wie das menschliche Miteinander geregelt wird, da geht es nicht primär um Beziehung. Bleibt noch der dritte Teil, die ethisch-moralischen Aussagen. Du findest sie natürlich in den ersten 5 Büchern Mose, aber du findest sie eigentlich auch verteilt über die ganze restliche Bibel. Und zwar nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Wenn du Paulus siehst, auch seine Briefe sind voll mit Ratschlägen, Regeln und Sachen. Ja? Ethisch-moralische Aussagen. Was ist nun der Sinn von diesen ethisch-moralischen Aussagen? Die erste spricht Paulus selbst an, in Vers 19. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Also die erste Funktion, die Paulus uns hier nennt, ist, es ist ein Mittel zur Diagnose einer Krankheit. Welche Krankheit ist das? Die Sünde. Das Gesetz zeigt uns, du hast ein Problem, weil dein Leben nicht so ist, wie es sein könnte. Und die schlechte Nachricht bei diesem Diagnosesystemgesetz ist, alle Menschen haben diese Krankheit, alle Menschen haben dieses Problem. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, sagt Paulus an anderer Stelle. Nur, davon, dass du die Krankheit diagnostiziert hast, bist du noch lange nicht geheilt. Davon, dass du die Regeln kennst, vielleicht sogar ein paar, vielleicht sogar sehr viele, wenn es gut läuft, einhältst, hast du das Problem der Trennung von Gott nicht gelöst. Die zweite Funktion des Gesetzes, und ich möchte nennen, es ist die schöne Funktion des Gesetzes, das ist die, dass sie mir Richtschnur und Leitplanke in meinem Leben geben kann. Quasi zu einem inneren Kompass wird für mein Leben. Ich finde das sehr interessant, als Jesus gefragt wird, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Da antwortete Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und dann kommt ein interessanter Satz. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Liebe und Gesetz. Das Gesetz, was wir damit verbinden, unser heutiges Gesetz, passt darauf natürlich nicht, aber das, was Jesus damit meint, das passt darauf schon. Die moralischen Regeln und Hinweise, die sind Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Gott gibt diese Regeln, um uns zu schützen. Und das ist eine Erkenntnis, die mich als junger Mann wirklich dazu gebracht hat, also froh zu sein darüber. Die Regeln, die sind nicht gegen mich gemacht, sondern die sind für mich gemacht, für dich gedacht. Sie sind dazu gedacht, um uns zu schützen, um uns zu helfen und nicht um uns zu knechten. Jesus bezeichnet Gott als den Vater. Nicht umsonst. Seit ich Vater bin, verstehe ich das besser. Ich habe 3 Töchter. Viele von euch kennen sie. Und ich liebe meine Kinder. Aber trotzdem verbiete ich ihnen Sachen. Und manchmal tue ich das auch sehr nachdrücklich und nicht mehr besonders nett. Wieso mache ich das? Das mache ich, weil sie einfach noch nicht genug Hirn im Kopf haben, es selbst zu sehen. Sie haben einfach noch nicht genug Verstand. Sie haben noch nicht genug Erkenntnis, um ihren Weg allein zu gehen. Sie sind liebenswürdig und sie sind schlau, aber sie sind noch nicht so weit, ihren Weg selbstständig gehen zu können und selbstständig entscheiden zu können. Sie brauchen mich. Und wenn ich ihnen etwas verbiete, dann tue ich das nicht, um sie zu knechten. Dann tue ich auch nicht, weil ich es ihnen nicht gönne, sondern ich tue es, um sie zu schützen. Und so wie das bei mir als Vater mit meinen Kindern ist, so ist das auch bei mir und Gott. Und ich bekenne es, ich habe zu wenig Hirn im Kopf, um meinen Weg an allen Punkten allein zu gehen. Ich brauche die Hilfestellung Gottes und ich brauche seine Korrektur. Und diese Korrektur, die ist wertvoll für mich und sie schützt mich vor Fehlern. Und sie bringt mich nach vorne und sie wirft mich nicht zurück und sie knechtet mich nicht. Und ich brauche seine Hilfestellung und seine Führung gerade in den Bereichen, wo es sich so gut anfühlt, was Falsches zu tun. Weil das ist doch unser Problem. Bei den Sachen, wo wir erkannt haben, ist es Mist, da können wir ja auch selbst sagen, wir machen es nicht. Aber bei den Sachen, die so verführerisch sind, da brauchen wir jemanden, der sagt, lass es, Björn, es ist nicht gut für dich. Also die zweite Funktion des Gesetzes als Ausdruck von Gottes Liebe für mich, um mich vor Fehlern zu schützen und natürlich auch dich. Kommen wir zum letzten Punkt. Was heißt das nun für uns heute? Ich meine, die wenigsten von uns werden die letzte Woche die jüdischen Vorschriften eingehalten haben oder irgendjemand wird sich hier hinstellen und wird sagen, ich habe alle Gebote zu erfüllen und ich habe es auch geschafft. Das ist natürlich nicht unser Problem heute. Aber was ist unser Problem mit dem Gesetz? So einfach ist es leider nicht. Sie liegen nicht im kultischen Gesetz des Judentums, aber es steckt schon sehr tief im Menschen drin, dass ich versuche, Gott gnädig zu stimmen. Weil seit dem Sündenfall, da bin ich überzeugt von, haben Menschen ein instinktives Gespür dafür, dass in ihrem Leben irgendetwas nicht stimmt. Dass sie Schuld haben und das belastet sie. Und sie wollen, dass diese Belastung weggeht und sie wollen irgendetwas tun, damit diese Belastung weggeht. Sie wollen irgendetwas tun, damit die Belastung weggeht. In Vers 10 bringt das Paulus auf den Punkt, indem er schreibt, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Das ist das, was er meint, dieser Fluch, ich muss etwas tun, um mich erlösen zu können. Ich muss etwas tun, damit ich rauskomme von diesem Schmerz und diesem inneren Gefühl, es ist etwas nicht richtig bei mir. Dass ich immer wieder versuchen muss, mich selbst zu erlösen. Und ein schlechtes Gewissen, so schlecht das auch sein mag, aber es ist ein hoher Motivator, etwas zu tun. Und zwar etwas zu tun, zu handeln. Und im Prinzip funktioniert jede Religion nach diesem System. Tu etwas, um Gott oder die Götter gnädig zu stimmen. Tu dies und jenes, um die Götter gnädig zu stimmen. Und die Galater, müssen wir uns auch klar machen, die waren ja eigentlich gar keine Juden gewesen. Die Galater, die sind vom Volksstamm her Kelten. Wo man sich fragen kann, wie sind die da hingekommen, aber die Historiker sagen, es ist so. Und sie waren ja gar keine Juden, aber das Einhalten von irgendwelchen Geboten, das haben sie instinktiv verstanden, weil das war bei ihren alten Göttern ja auch so. Da musst du opfern, dann hast du was gemacht, musst was opfern, dann kriegst du vergeben und so weiter. Und wenn man sich jetzt mal 5 Minuten vorstellt, wie überzeugend ist das System des Opferns? Wie überzeugend ist es, dass der Gott, der dieses Universum, diese Erde, auf der wir hier stehen, diesen Boden, dieses schöne Land, in dem wir leben dürfen, der das gemacht hat, der das machen konnte? Wie überzeugend ist es, wenn du für den ein Tier schlachtest, das verbrennst für ihn, dass der sich dann denkt, oh, jetzt ist alles wieder gut? Das ist nicht besonders überzeugend. Das war auch schon damals nicht besonders überzeugend. Und die Leute hatten aus einem Abraham, der mit Gott redet, der ihn nach seinem Willen fragt und dann ohne Sicherheiten und voll Vertrauen aufbricht, gemacht, lauf am Samstag nicht mehr als 60 Schritte. Und das ist nicht okay. Und es ist auch heute nicht okay, wenn wir Jesus, der Herr, der uns den Heiligen Geist geschenkt hat, mit dem wir in Gemeinschaft leben, der unser Herz erfüllt, der uns von innen her verändern kann, wenn wir den reduzieren auf, gib deinen Zehnten, lüg nicht und warte mit dem Sex bis zur Ehe. Moment, was ist jetzt schlecht daran, seinen Zehnten zu geben, nicht zu lügen oder mit dem Sex bis zur Ehe zu warten? Ich glaube nichts. Im Gegenteil, ich glaube, es ist gut. Aber ist es der Kern des Glaubens? Nein. Ersetzt es eine Beziehung zu Jesus? Nein. Kann ich von Gott erwarten, dass er mich segnet, wenn ich alle diese seine Gebote halte? Nein. Werde ich zu einem bestimmten Zeitpunkt Christ und habe danach vor allen Dingen Regeln einzuhalten? Nein. Ist das schwammig? Ja, vielleicht. Aber du kannst eine Beziehung nicht in ein Gesetz gießen. Das Gesetz als Ausdruck der Liebe Gottes, ja, aber das Einhalten des Gesetzes anstatt einer Beziehung mit Jesus, nein. Wenn das ginge, dann könnte man so ein Ehegesetz formulieren. Also zum Beispiel Paragraph 1, Absatz 1. Montags hat der Ehemann Blumen mitzubringen. Absatz 2. Der Wert der Blumen sollte 20 Euro nicht unterschreiten. Absatz 3. Die Blumen sind vom Ehemann mit freundlichem Gesicht zu überreichen. Aber es gibt auch noch einen Paragraph 2 für die Frauen, gell? Nicht vergessen. Nach fristgerechter Darbringung der Blumen hat die Ehefrau die Hemden des Ehemanns sorgsam zu reinigen und mit vergleichbar liebevoller Geste in den Schrank des Ehemanns einzusortieren. Also falls du das jetzt gelesen hast, gedacht, gute Idee. Also nein, das ist keine gute Idee. Gesetz als Ersatz für eine Beziehung funktioniert nicht. Und ich muss mich kritisch fragen, wo fange ich an, meinen Glauben an Jesus auf das Einhalten von Geboten zu reduzieren? Ist vielleicht auch eine Frage für dich. Was macht einen Christen aus, wenn das dich jemand fragt? Denkst du dann zuerst, er tut dies, jenes, sonstiges? Kommen dir da zuerst Regeln in den Sinn? Wenn ja, schade. Aber als Positives kann ich dir sagen, du bist nicht allein. Du hast die Galater an deiner Seite. Du hast mich an deiner Seite. Vielleicht jeden Christ, der hier sitzt. Weil mit diesem Punkt haben wir immer wieder ein Problem. Ich weiß nicht, ob man das endgültig bewältigen kann, dass wir wieder in diese Haltung zurückfallen. Ich muss etwas tun dafür, dass ich errettet bin. Und ich muss sagen, es ist ja auch gar nicht so leicht, mit einem Gott zu leben, dem ich nichts beweisen muss. Wieso? Weil unser ganzes Umfeld anders ist. Alle leben uns etwas anderes vor. Und wir Menschen kommen eigentlich ganz gut damit klar. Ich tue etwas, dann habe ich den Anspruch auf Lohn. Das ist in uns drinnen irgendwie. Aber christlicher Glaube ist keine Religion in diesem Sinne. Da unterscheidet sich das Christentum von allem, was es sonst gibt. Wir haben einen Gott, der uns befreit hat von diesem Fluch. Und für uns ist die Herausforderung, auch so zu leben. Paulus sagt das in Vers 13 so: Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Das ist der Punkt. Jesus hat diesen Fluch getragen. Ich muss es nicht mehr tun. Und wenn es so ist, dann brauche ich eine Hilfestellung, um wieder zurückzukommen. Wie schreibt Paulus in Vers 1 zu den Galatern: Wie konntet ihr nur so blöd sein? Okay, ist meine Übersetzung von diesem Text die unverständigen Galater, aber ziehen wir es mal durch. Björn, wie konntest du nur so blöd sein? Du hast im Heiligen Geist angefangen und willst es jetzt aus eigener Kraft zu Ende bringen. War denn wirklich alles umsonst? Und Herr Jesus, ich möchte dir sagen, nein, es war nicht umsonst. Ich brauche immer wieder deine Korrektur und ich will immer wieder zurückkommen zu dieser Grundeinstellung des Glaubens, dass du in mir lebst und dass du es vollbracht hast und dass ich nicht mich abmühen muss, um es zu erreichen, sondern dass ich es dankbar annehmen kann. Und dass du mich heraus von innen veränderst und dass in der Kraft des Heiligen Geistes viel mehr möglich ist, als anders möglich ist und dass ein Leben mit dir die Freiheit bedeutet und das Glücklichsein in dir. Und so möchte ich für deinen Segen bitten für uns. Erinnere uns daran, zurückzukehren in die Grundhaltung des Glaubens, dass du in uns lebst, Christus in mir. Amen.